Wer nun die Zahlen, die für Israel gelten, auf die Gemeinde anwendet, muss notwendig zu falschen Schlüssen kommen. Nun das Zweite, der Herr Jesus wird zweimal, oder es wird von zwei Kommen des Herrn gesprochen. Da ist einmal das Kommen des Herrn für die Seinen. Davon lesen wir in 1. Thessalonicher 4 und wir wollen einiges davon lesen. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in die Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Von dem anderen Kommen lesen wir in Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Throne der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Es ist mir völlig unverständlich, wie jemand sagen kann, es handele sich bei beiden Kommen um dasselbe. Einmal kommt der Herr bloß in die Luft und ruft die Seinen zu sich. Das andere Mal kommt er auf die Erde und stellt hier seinen Thron auf. Ganz eindeutig zwei unterschiedliche Dinge. Nun das Dritte, zwei Tage des Gerichts. Diese Sache ist ein wenig schwierig. Wir finden im Neuen Testament den Ausdruck Tag des Herrn. Und dann finden wir auch, und das müssen wir uns alle auf die andere Seite gestellt denken, Tag des Herrn Jesu, Tag des Herrn Jesus Christus, Tag Jesu Christi. Die gehören alle auf eine Seite und dem gegenüber steht Tag des Herrn. Wenn wir vom Herrn sprechen, denken wir gern an den Herrn Jesus, was durchaus berechtigt und verständlich ist. Aber der Tag des Herrn ist ein Ausdruck, der aus dem Alten Testament übernommen ist. Und da steht der Tag Jehovas, richtiger der Tag Jahwes. Und das müssen wir festhalten. Der Ausdruck Tag des Herrn ist der alttestamentliche Ausdruck der Tag Jahwes. Und dieser Tag des Herrn ist der lange Zeitraum, in welchem Gott im Gericht abrechnet mit der sündigen Menschheit. Darin eingeschlossen ist das tausendjährige Reich. Der Tag des Herrn beginnt nach der Entrückung mit der Drangsal, endet nach dem Gericht vor dem großen weißen Thron. Ein ganz langer Zeitraum. Etwas ganz anderes ist der Tag Jesu oder der Tag Jesu Christi. Darunter verstehen wir das Stehen der Gläubigen vor dem Richterstuhl des Christus. Soweit wir das Wort Gottes verstehen, fällt es in die Zeit, wenn auf der Erde die Drangsal ist, diese 7 Jahre, die für Israel noch ausstehen. Wenn man das nicht weiß, dann kommt man mit 2. Thessalonicher 2 nicht zurecht. Da steht nämlich, der Tag des Herrn kommt nicht, bevor der Sohn des Verderbens geoffenbart werde. Und dann denken viele, der Herr Jesus kann nicht kommen, bevor der Antichrist geoffenbart ist. Nein, der Tag des Herrn ist nicht der Tag des Herrn Jesus. Die beiden Dinge muss man auseinanderhalten. Jetzt wollen wir uns fragen, was die Bibel uns über die Zukunft sagt. Fast alle Menschen möchten gerne die Zukunft wissen, und das ist verständlich. Aber wir Menschen sind nicht in der Lage, sie vorherzusehen. Wir haben, wie es mal einer schön ausgedrückt hat, kein Organ für die Zukunft. Da können wir nicht hineinschauen. Die Bibel aber kennt die Zukunft. Und sie ist voll von Prophezeiungen, die sich bereits erfüllt haben. Ich nenne nur einige. In Jesaja 13 wird uns etwas über die Zukunft Babylons gesagt, was sich längst erfüllt hat. In Ezekiel 26 über Tyrus. Von Edom wird uns gesagt, dass es aufhören wird, als Volk zu existieren. Von Ägypten wird uns gesagt, dass es bestehen wird, bis in die Endzeit aber ein unbedeutendes Reich sein wird. Wir sehen, dass so ist. Das Interessanteste ist, was über Israel gesagt wird, dass Israel wieder in sein Land hineinkommt. Auch die Kreuzigung ist klar vorhergesagt worden. Und dabei müssen wir bedenken, dass David diese Worte gesprochen hat, der etwa um das Jahr 1000 lebte, und dass die Kreuzigung als Hinrichtungsart erstmalig in Karthago angewandt wurde. Und Karthago wurde etwa um 750 vor Christus gegründet, also 250 Jahre nach David. Nur der Geist Gottes konnte ihm die Worte eingeben: Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Wir wollen heute Abend einmal ein wenig anders über die Zukunft nachdenken, jedenfalls zu Anfang, als es gewöhnlich geschieht. Und wir wollen uns auch einmal fragen, was sagt die Bibel über meine Zukunft auf der Erde? Und dann, was sagt sie über die Zukunft für die Ewigkeit? Was sagt sie für den Einzelnen? Und dann, was sagt sie für die Völker? Zunächst also, was sagt sie dem Einzelnen für seine Zukunft auf der Erde? Und da kann man ganz kurz und knapp sagen, Gottesfurcht zahlt sich aus. Es gibt herrliche Verheißungen, vor allen Dingen im Alten Testament, die unser irdisches Leben angehen. Ich will zwei nennen. Glückselig, wer Acht hat auf den Armen. Am Tage des Übels wird der Herr ihn erretten. Ist das nicht eine herrliche Verheißung? Die müsste uns doch alle zu freudigen Spendern machen. Dann ein zweites Wort, das mich als jungen Menschen schon sehr beeindruckt hat. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Der wird ihm wieder Gutes vergelten. Der große Gott ist unsagbar gütig. Obwohl wir doch ganz kleine arme Menschlein sind und obwohl er allmächtig ist und alles besitzt, da gibt er Menschen wie dir und mir die Möglichkeit, ihm etwas zu leihen. Ist das nicht herrlich? Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und dann will er das sogar honorieren. Der wird ihm wieder Gutes vergelten. Ach, da wird sich so mancher fragen, warum geht es dem eigentlich so gut und mir nicht? Das kann in diesen Dingen seinen Ursprung haben. Und was man da versäumt und vertan hat, das kann man weder durch Leistung noch durch Arbeit wieder gut machen. Dann ein anderes Wort. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Ja, wollen wir das denn nicht alle haben? Wenn es um die irdischen Dinge geht, dass uns wohl geht und dass wir lange leben. Und hier wird uns gesagt, wie? Das ist ein viel besseres Verfahren, als wenn man auch ein paar Gesundheitsbücher kauft und die studiert. Hier ist der Weg, wie man das erreichen kann. Dann das Wort, das ich vor einigen Tagen schon zitierte, Galater 6, Vers 7. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Ja, wir haben die Freiheit zu säen. Die gibt Gott uns. Allerdings verbindet er damit die Verpflichtung zu säen, was wir geerntet haben. All das Falsche, was wir tun, fällt weit mehr auf uns selbst zurück als auf andere. Das wissen so viele nicht. Wenn wir das recht verständen, würden wir alle viel vorsichtiger säen, um nicht so viel Mühsal ernten zu müssen. Was sagt Gott nun über die Zukunft der Völker hier auf der Erde? Die Bibel sagt uns nicht, dass es einmal ein Friedensreich geben wird. Das hat man zu allen Zeiten erstrebt. Kaiser Augustus hat ein Friedensreich aufrichten wollen. Als der 30-jährige Krieg zu Ende ging, stand in der Präambel zum Vertrag: Wir schließen diesen Vertrag, um einen ewigen Frieden zu sichern. Immer das Ziel der Menschen, nie erreicht. Auch heute redet man viel vom Frieden und hat bitter wenig Frieden. Geht wohl zusammen. Reden über den Frieden und Mangel an Frieden. Die Bibel sagt uns nicht, dass es einmal Frieden gibt. Im Propheten Daniel steht: Krieg fest beschlossen bis ans Ende. Es werden auch nie alle Christen werden. Es gibt so viele, die möchten gern die Geister unterscheiden. Hier ist ein Punkt, wo man sie unterscheiden kann. Wenn da einer so lange evangelisieren will, bis sie alle zu Christen geworden sind, der hat das Wort Gottes nicht verstanden und der spricht nicht durch den Heiligen Geist. Es werden nie alle zu Christen werden. Es bleibt bei der kleinen Herde und es bleibt bei dem schmalen Weg und der engen Pforte. Was sagt die Bibel nun über die Zeit nach dem Tode? Auch da ist sie außerordentlich klar. Hebräer 9, Vers 27: Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Eine der wichtigsten Aussagen. Dann Johannes 5, Vers 28: Es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes Gottes hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Das heißt, alle werden auferstehen. Auch die nicht dran glauben, auch die Angst davor haben, absolut alle. Allerdings nicht alle zum gleichen Geschick. Die einen zum Leben, die anderen zum Gericht. Das sind die entscheidenden Aussagen. Und nun wissen wir ja alle, dass die Mehrzahl der Menschen unserer Tage der Auffassung ist, es gäbe keine Auferstehung. Wenn die in Ruhe sagten, es gibt keine Auferstehung, könnte man sie noch ernst nehmen. Wenn man aber merkt, dass sie sich freuen über den Gedanken, es gibt keine Auferstehung, und das tun sie, dann weiß man, wie falsch sie stehen. Denn jeder müsste angesichts des Todes das tiefe Verlangen haben, möchte es doch eine Auferstehung geben. Und wenn einer angesichts des Todes sagt, wie gut, dass es keine Auferstehung gibt, dann weiß man doch ganz genau, der hat insoweit noch eine Vorstellung von Gott, dass er in ihm den Richter sieht und in sich den Sünder. Und darum darf es gar keine Auferstehung geben. Und er behauptet immerzu, es gibt keine. Was beweist Gott uns eigentlich über das Jenseits? Gott könnte doch jeden, wenn er großjährig geworden ist, mal für einen halben Tag in den Himmel nehmen und ihn dann ein paar Stunden in die Hölle schauen lassen. Dann hätten wir doch alle klare Sicht und dann wird doch alles viel leichter gehen. Warum tut Gott das nicht? Wir müssen Folgendes wissen. Die Menschheit begann im Garten Eden, in der Gegenwart mit Gott. Und die Verbindung zu Gott war außerordentlich eng. Und dann fielen die Menschen in Sünde aufgrund ihres Misstrauens. Wir müssen ganz klar sehen, als Eva vor dem Baum stand, hat sie glauben müssen. Sie hat nicht gewählt zwischen Glauben und Sehen. Gott sagte, des Tages, da ihr davon esset, werdet ihr gewisslich sterben. Und die Schlange sagte, mitnichten werdet ihr sterben. Bewiesen hat weder Gott etwas noch die Schlange. Eva musste auf jeden Fall glauben. Und sie hat falsch geglaubt. Und der Weg zurück zu Gott ist immer nur der Glaube, das Vertrauen in ihn. Das erwartet er von uns und das erlässt er uns nicht. Das Wort aus dem Hebräerbrief bleibt unerschütterlich. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Nun das Nächste. Wer an der Auferstehung zweifelt, beleidigt Gott auf das Allerschrecklichste. Der Apostel Paulus sagt, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung hätten, wären wir die elendesten von allen Menschen. Man kann es auf die ganz einfache Formel bringen: ohne Auferstehung keine Gerechtigkeit und ohne Auferstehung keine wirkliche Liebe. Der Gott der Bibel macht die Auferstehung notwendig. Wer an der Auferstehung zweifelt, zweifelt an Gott. Ich zitierte schon 1. Korinther 15, Vers 19. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung hätten, wären wir die elendesten von allen Menschen. Wir wollen auch noch Offenbarung 21, Vers 4 und den Anfang von Vers 5 lesen. Offenbarung 21, Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Throne saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Glauben wir doch nicht, dass Gott nicht weiß um das Elend unseres Erdenlebens. Er weiß es ganz genau. Und er fasst diesen ganzen Bereich zusammen und nennt ihn das Erste. Und es kommt einen Tag, an dem er sagt, das Erste ist vergangen. Erledigt, diese Zeit der Sünde, des Aufruhrs abgetan. Ich mache alles neu. Und dann wird das wunderschöne Wort wahr aus 2. Korinther 4, Vers 17. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das konnte Paulus schreiben, der so viel gelitten hatte. Darum ist auch Jesu Antwort an die, die die Auferstehung bezweifeln, so einfach. Er sagt ihnen ganz einfach: Was wollt ihr denn eigentlich? Gott hat sich doch Mose vorgestellt und er hat ihm gesagt: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott der Toten. Das heißt anders ausgedrückt: Sobald feststeht, dass Gott mein Gott ist und dass ich sein bin, dann lässt Gott mich nicht im Tode, dann nimmt er mich zu sich. Oder anders ausgedrückt: Meine Hoffnung auf die Auferstehung ist begründet im Charakter, im Wesen Gottes. Weil Gott so ist, wie er ist, weiß ich, dass er den Seinen mehr gibt als dieses Erdenleben. Aber beweisen tut er uns nichts. Er erwartet auch heute noch von uns Vertrauen. Nun die Frage: Was ist die Zukunft der Völker in der jenseitigen Welt? Da können wir kurz und knapp sagen: Da gibt es keine Völker mehr, da gibt es nur noch einzelne Menschen. Wenn wir uns jetzt fragen, was in der Ewigkeit auf uns zukommt, so sind da zunächst drei Dinge, die wir sehen wollen. Zunächst das Kommen des Herrn. Wir können mal sagen, der Tag X. Uns ist ja immer die Frage, wann wird der Herr kommen? Und nachdem der Herr gekommen ist, stehen die Gläubigen vor dem Richterstuhl des Christus, während hier auf der Erde die Endgerichte ablaufen. Dann wird der Herr seinen Richterstuhl auf die Erde stellen, wie wir gelesen haben in Matthäus 1,25. Und das tausendjährige Reich wird beginnen. Und in der Zeit wird der Teufel gebunden sein für 1000 Jahre. Und dann anschließend wird er wieder losgelassen. Da kann man sich fragen: Warum? Warum lässt Gott nach dem tausendjährigen Reich den Teufel wieder frei? Ich glaube, die Antwort ist diese. Gott prüft uns, wo wir stehen. Da werden Menschen 1000 Jahre unter der wunderbaren Herrschaft Jesu gelebt haben. Und dann lässt er den Verführer wieder auf sie los. Und es wird die Frage in der Praxis beantwortet, stehen Sie jetzt endlich auf der Seite Jesu? Und wir stellen fest, Sie laufen wieder über zum Teufel. Wir wollen dazu einmal Offenbarung 20 lesen. Offenbarung 20, Vers 7 an. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, die Nationen verführen, die an den 4 Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, sie zum Kriege zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und Feuer kam von Gott hernieder aus dem Himmel und verschlang sie. Die Ausdrücke, die gebraucht werden, zogen herauf auf der Breite der Erde, umzingeln die geliebte Stadt, deuten darauf hin, dass zumindest die Mehrzahl der Menschen der Verführung wieder erliegt. Warum? Der Teufel macht uns immer vor, bei ihm wären wir selbstständig. Wir sind es nicht. Der Teufel ist der große Betrüger von Anfang an. Vergessen wir nie das Wort, das Eva als erstes gesprochen hat, als sie nach dem Sündenfall zurückkam in die Gegenwart Gottes. Dieser kurze Satz, die Schlange betrog mich, tut sie laufend. Und die meisten merken es nicht. Jetzt wollen wir uns den Fragen zuwenden, die uns besonders interessieren. Einmal, wann kommt der Herr? Zweitens, was ist um den Richterstuhl des Christus? Drittens, was wissen wir von dem Gericht vor dem großen weißen Thron? Auf die Frage, wann kommt der Herr, müssen wir als erstes sagen, dass bis heute alle Berechnungen, die Jahre genannt haben, falsch gewesen sind. Und wir dürfen nicht denken, nur kleine Sektenführer hätten Berechnungen angestellt. Auch ganz große geistliche Führer, ich will ja keinen nennen, ich will keinen in Misskredit bringen, aber alle, die bis heute eine Zahl genannt haben, die vor dem Jahr 82 gelegen hat, oder waren viele, die haben es alle falsch gesagt. Warum? Die Zahlen gelten Israel. Wer das nicht beachtet, der muss falsch rechnen. Für Israel haben wir Zahlen. 400 Jahre in Ägypten, 40 Jahre Wüstenwanderung, 70 Jahre babylonische Gefangenschaft und dann die Zahl 70 mal 7 gleich 490 Jahre, auf die ich noch zurückkomme. In Daniel 9 lesen wir von diesen 70 mal 7, dass einmal 7, nachdem 69 mal 7 abgelaufen sind, noch ausgesetzt ist für Israel. Aber da hinein wird die Zeit der Gemeinde geschoben. Da hört Israel auf und da ist die Gemeinde und dann kommen am Schluss Israels letzte 7 Jahre. Wann dieser Zeittag ist, wissen wir nicht. Interessant ist nun Folgendes. In Daniel 9, Vers 24 wird gesprochen von 7 Siebenheiten und 62 Siebenheiten macht 69 Siebenheiten, macht 483 Jahre. Und sie sollen beginnen mit dem Tage, an dem der Befehl gegeben wird, den Tempel wieder aufzubauen. Erich Sauer bezieht sich auf Esra 7, Vers 7 und dieser Befehl soll gegeben worden sein im Jahre 457 vor Christus. Wenn wir von dieser Zahl aus 483 Jahre weitergehen, Kommen wir auf das Jahr 26. Wir müssen ja dann über die Zeitwende hinaus. 457 plus 26 haben wir unsere 483 Jahre. Das heißt dann, dass der Herr im Jahre 26 gekreuzigt worden ist. Da mag mancher denken, stimmt nicht. Aber man hat inzwischen herausgefunden, dass der Herr Jesus nicht im Jahre 1 geboren wurde, sondern im Jahre 7 vor Christus. Jetzt darf keiner einen Schrecken kriegen. Hier wird nicht an der Autorität der Bibel gerüttelt. Die Zahl, das Jahr 1, ist keine biblische Zahl. Im 6. Jahrhundert hat man einen Historiker beauftragt, zurückzurechnen, wann wurde Jesus Christus geboren, und der Mann hat sich verrechnet. Es wäre ja wunderschön, wenn wir Menschen mit unserer Zeitrechnung bei Adam anfangen könnten, aber leider ist da nicht buchgeführt worden. Von Noah aus ginge auch noch, ist auch nicht buchgeführt worden. Und so hat dann fast jede Kultur ihren eigenen Anfangspunkt gesetzt. Die Römer zum Beispiel 753 vor Christus, Gründung von Rom. Die Mohammedaner 622 nach Christus, Flucht von Mohammed Mekka nach Medina. Fast alle haben sie ihren Punkt gesetzt, da geht's los. Und da haben sich die Christen gesagt, das wollen wir doch auch tun. Und der das gerechnet hat, der hat sich verrechnet. Wenn wir aber nur wissen, dass der Herr im Jahre 7 vor Christus geboren wurde, dann stimmt die Rechnung von Daniel 9 wieder. Denn die läuft genau auf das Jahr 26 als Todesjahr des Herrn. Jetzt stehen für Israel noch 7 Jahre aus. Aber von dem Tage an, wo der Herr starb, beginnt die Zeit der Gemeinde. Da ist Israel beiseite gesetzt. Nun wissen wir, dass es seit 1948 wieder einen Staat Israel gibt. Das heißt, die Voraussetzung für das Anknüpfen Gottes an ein irdisches Volk ist gegeben. Wenn es kein irdisches Volk gäbe, wie wollte Gott mit ihm anknüpfen? Die Voraussetzung ist gegeben. Es könnte also jetzt jeden Tag geschehen. Nun wird uns in der Bibel gesagt, wie die Endzeit aussehen wird. Da heißt es einmal, dass die Menschen gottlos sein werden. Jetzt könnte einer sagen, es hat zu allen Zeiten gottlose Menschen gegeben. Sehr richtig. Aber schlimmer als gottlose Menschen sind gottlose Christen. Die gibt es in unserer Zeit. In unserer Zeit ist es möglich, dass ein Mensch die Existenz Gottes leugnet, dass er behauptet, Jesus war Mensch, nichts als Mensch, und dass er immer noch anerkannter Theologe ist, dass er tauft und traut und beerdigt und all diese Dinge tut. Glaubt nichts, tut alles. Das ist heute möglich. Denken wir an die sexuelle Seite. Ehebruch hat es zu allen Zeiten gegeben. Heute ist er gesellschaftsfähig. Das ist der Unterschied. Heute propagiert man sogar die Ehe auf Zeit und empfiehlt den vorehelichen Geschlechtsverkehr. All das, was früher als böse galt und als böse gebrandmarkt wurde, ist heute offiziell anerkannt. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Denken wir weiter an die Unzahl von Verbrechen und Brutalität, an das Schwinden des Rechtes, und dann wird uns schon bewusst, dass wir dem Ende sehr nahe sind. Die Bibel spricht von der Ratlosigkeit der Völker, und ich meine, das könnte man jeden Tag in der Zeitung lesen. Die wissen doch alle miteinander nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und da müssen wir ganz einfach, oder dürfen wir uns darauf freuen, dass bald zu Ende ist. Jetzt ganz kurz etwas zur Frage, wer wird entrückt? Da gibt es ja einige, die sagen, jeder, der an den Herrn glaubt, wird entrückt. Und da gibt es andere, die sagen, nur wer einen bestimmten Grad von Heiligung erlangt hat, wird entrückt. Was sagt denn die Bibel? Soweit ich weiß, sagt sie uns gar nichts. Paulus sagt, wir, die Lebenden. Aber sie sagt uns, wer bei der Entrückung aufersteht. Und davon können wir ausgehen, Paulus sagt, die Toten in Christus. Wer ist denn ein Toter in Christus? Frage ist sehr einfach zu beantworten. Wenn du einmal ein Toter in Christus sein willst, das heißt, wenn du heimgehen wirst, ehe der Herr kommt, dann musst du vorher ein Lebender in Christus sein. So geht es doch ganz klar aus Römer 14, Vers 8 hervor. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Ich kann nicht ein Toter in Christus werden, wenn ich nicht vorher ein Lebender in Christus war. Wenn ich nicht ein Mensch bin, dessen Leben im Herrn geführt wurde. Die werden auferweckt. Und die werden entrückt. Und da sollten wir uns alle einmal fragen, bin ich ein echter, wiedergeborener Christ? Das Wörtchen, ich glaube an den Herrn, das genügt. Nur, es lässt sich so leicht sprechen. Und es hat es schon mancher gesprochen, bei dem es nicht echt war. Und das sollte uns alle zur kritischen Prüfung in der wichtigsten Frage unseres Daseins veranlassen. Ich lasse einmal den Satz, wenn dein geistliches Leben sich nicht auswirkt bis durch deine Fingerspitzen, dann ist es nicht echt. Das muss sich zeigen in unserem Leben. Sonst stimmt etwas nicht. Und da sollten wir uns alle fragen, wo wir stehen. Jetzt wollen wir uns einmal dem Richterstuhl des Christus zuwenden. Wir lesen davon in 2. Korinther 5, in Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Paulus sagt zunächst, wir müssen. Dann sagt er, offenbar werden, dann empfangen, und dann nach dem, was wir getan haben. Also als erstes offenbar. Offenbar ist ein Wort, das wir Menschen alle meiden. Keiner ist bereit, ganz enthüllt dazustehen. Es ist aber gut, wenn wir uns auf die Tatsache einstellen, dass wir vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Das Zweite, wir werden empfangen nach dem, was wir getan haben. In unseren Versammlungen wird der Glaube stark betont, was richtig ist. Vielleicht wird er ab und zu überbetont. Wir dürfen nicht vergessen, dass es auch bei uns um das Handeln geht, um das Tun und dass unser Herr damit rechnet und darauf hofft, dass er uns belohnen kann. Über den Richterstuhl des Christus lesen wir auch etwas in 1. Korinther 3 von Vers 11 an. Da steht das Wort zwar nicht, aber es handelt sich um denselben Vorgang. 1. Korinther 3, Vers 11. Denn auf einen anderen Grund kann niemand, legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, köstliche Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wir müssen Folgendes über den Richterstuhl des Christus wissen. Das griechische Wort heißt Bema, Und das war der Stuhl, auf dem beim sportlichen Wettkampf der Kampfrichter saß. Beim Sport geht es nicht um Tod und Leben. Beim Sport geht es um die Frage, bekommst du einen Siegeskranz oder bist du unter ferner Liefen, bist du eine Niete? Um die Frage geht's. Es geht also vor dem Richterstuhl des Christus nicht um unsere Seligkeit. Es geht auch nicht um unsere Sünde. Die Sünden derer, die vor dem Richterstuhl des Christus stehen, sind gesühnt. Sonst kommen sie gar nicht dahin. Es geht um unsere Werke. Und das scheinen wir so wenig zu verstehen. Ich habe schon oft gesagt, in unseren Versammlungen kennen fast alle Epheser 2, Vers 8 und 9. Und die wenigsten beachten Vers 10. Obwohl man meinen sollte, 8, 9 und 10 gehörten zusammen. 8 und 9 heißen: Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Da rufen sie alle Halleluja. Ist auch richtig. Jetzt kommt Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandern sollen. Das heißt, entlang am Leben und Weg eines Christen stehen lauter gute Werke, die Gott für ihn bereitet hat. Er braucht sie nur zu tun. Du und ich, wir wandern geradezu zwischen guten Werken, zwischen Möglichkeiten zu guten Werken. Wir müssen sie aber tun. Gott gibt die Möglichkeit. Es liegt daran, ob wir sie nutzen. Und dafür ist bei uns oft so wenig Verständnis. Der Apostel Paulus sprach viel vom Richterstuhl des Christus. Er sagt zum Beispiel, mir zum Ruhm auf den Tag Christi. Wäre schön, wenn wir alle so dächten. Jetzt habe ich allerdings festgestellt, dass die meisten Christen keinen Lohn wollen. Der Herr sagt, ich komme bald um meinen Lohn mit mir. Dann sagen sie, ich will keinen Lohn. Nun habe ich Verständnis dafür, wenn ein Mensch päpstlicher ist als der Papst. Das gibt's ja. Aber wenn einer geistlicher ist als der Herr Jesus, dann schalte ich ab. Wenn der Herr sagt, ich komme bald um meinen Lohn mit mir, dann sage ich ganz schlicht, Herr, dann ist Lohn eben richtig. Und wenn ich es auch vorher anders gedacht habe, du willst Lohn bringen, also ist Lohn richtig. Und wir sollten uns alle ausstrecken, dass der Herr uns Lohn geben kann. Nun als letztes ein Wort über den großen weißen Thron. Und wir lesen dazu Offenbarung 20. Offenbarung 20 von Vers 11 an. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buche des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Vor dem großen weißen Thron stehen alle, bis auf die, die bei der Entrückung auferstanden sind und entrückt sind. Alle anderen stehen vor dem großen weißen Thron. Jetzt kommt die Frage, werden da alle verdammt? Nach meiner Überzeugung, und ich stehe da nicht allein, werden da nicht alle verdammt. Das geht aus zwei Überlegungen hervor. Einmal, es gibt eine ganze Menge Menschen, die das Evangelium nie gehört haben. Wir lesen in Johannes 3, Vers 17 oder 18, Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Es gibt aber viele Menschen, die haben die Botschaft vom Herrn Jesus nie gehört. Die Botschaft vom Herrn wurde doch erst seit Pfingsten ausgerufen. Was ist mit all denen, die vorher waren? Dann hat man doch damals bei weitem nicht alle Menschen erreicht. Planmäßig missioniert wird doch erst seit dem vorigen Jahrhundert. Und selbst heute sind noch nicht alle erreicht worden. Es gibt also eine riesige Zahl von Menschen, die hat nie das Evangelium gehört. Die werden gerichtet nach ihren Werken. Darüber gibt uns Römer 2 von Vers 14 an Auskunft. Das sind die Menschen, die sich von ihrem Gewissen, wie Gott es ihnen eingegeben hat, leiten lassen. Und es werden nicht alle vor dem großen weißen Thron verdammt. Denken wir auch an den Satz, und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Soweit ich noch Deutsch verstehe, heißt das, dass da einige, ich möchte sogar sagen viele, im Buch des Lebens geschrieben gefunden wurden. Jetzt muss man eins ganz klar sehen. Diese Hoffnung besteht nur für die, die hier auf Erden das Evangelium nicht gehört haben. Wer es hier gehört hat, der hat keine Hoffnung, es sei denn, dass er es angenommen hat. Wer es hört und ablehnt, kann nicht damit rechnen, dass er vor dem großen weißen Thron Gnade findet. Denn er ist ja einer, der nicht geglaubt hat. Und Johannes 3, Vers 18, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Jetzt eine ganz wichtige Frage. Wird dort die Strafe für alle gleich sein? Eigenartigerweise denken viele Menschen, du kommst entweder in den Himmel und da ist für alle gleich. Aber wir haben ja gehört, der eine wird errettet wie durchs Feuer, der andere empfängt Lohn, da sind Unterschiede. Und der andere kommt in die Hölle, ist auch für alle gleich. Das sagt die Bibel nicht. Lesen wir einmal Matthäus 11, Vers 23. Wir lesen Matthäus 11 vom Vers 22 an. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Lande wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dir. Also ganz eindeutig wird es dort im Gericht Unterschiede geben. Es gibt da Menschen, denen es erträglicher ergeht. Wem ergeht es erträglicher? Unser Herr stellt hier gegenüber die Menschen von Sodom und die Menschen in Kapernaum. Was wissen wir von diesen Menschen? Soweit wir wissen, haben in Kapernaum ganz normale Menschen gelebt. Es wird uns nichts Besonderes berichtet. Von Sodom wissen wir, was da für Menschen waren. Soweit wir es dem Bericht entnehmen können, waren sie miteinander, alle miteinander, Homosexuelle. Und die sind immer noch Gott ein Gräuel, was immer man uns heute vorreden mag. Und doch geht es den Menschen von Sodom erträglicher als den von Kapernaum. Warum? Denen in Kapernaum war mehr geoffenbart worden. Kapernaum ist die einzige Stadt außer Nazareth, in der der Herr Jesus gewohnt hat. Sonst zog er immer nur weiter. Da hat er gewohnt. Da hat er seine meisten Wunderwerke getan. Und jetzt kommt hier ein alter Satz zur Anwendung. Wem viel gegeben, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, desto mehr wird man von ihm fordern. Das ist ein ungeheuer ernstes Wort für alle, die in einer christlichen Gemeinde wie dieser hier aufwachsen. Hier wachsen Menschen heran, die haben von ihrer Kindheit an das Evangelium gehört. Wenn die es ablehnen, denen ist einfach nicht zu helfen. Jetzt müssen wir allerdings eins sehen. Wir dürfen nicht sagen, jawohl, denen ist nicht zu helfen, die haben es abgelehnt. Wir sollten auch unsere Verantwortung sehen und uns fragen, warum wachsen in unseren Kreisen Menschen heran, die nachher doch nicht zum Herrn finden. Als eine für uns als Christen außerordentlich ernste Frage. Wir können das nicht einfach denen zuschieben, die nicht glauben. Es ist durchaus möglich, dass unsere Verkündigung und unser Leben keine Einheit waren. Es ist durchaus möglich, dass wir ihnen ein Hindernis waren. Aber wir sollten diese Sache außerordentlich ernst nehmen und uns gewiss sein, dass der, der die Botschaft wirklich kennt und sie nicht annimmt, keine Hoffnung hat und dass er zu denen gehört, denen es am wenigsten erträglich ergeht. Jetzt zur Frage, wer von uns erwartet den Herrn? Das ist eine ziemlich ernste Frage. Nicht alle Christen erwarten den Herrn. Ich weiß nicht, ob du heute schon an sein Kommen gedacht und dich darüber gefreut hast. Es gibt sicherlich Alte und Kranke, die freuen sich auf das Kommen des Herrn. Wir wollen nichts dagegen sagen, wir wollen es aber auch nicht überschätzen. Und dann gibt es junge, gesunde, glückliche, die sagen, mir wäre es ganz lieb, wenn der Herr noch nicht kommt. Wenn diese unsinnige Einstellung stimmt, dann können wir den Himmel ganz genau festlegen. Da können wir sagen, im Himmel ist es schöner, als 80 Jahre alt sein und Rheuma haben, keine Nacht schlafen können. Himmel, Verbesserung. Und dann müssen wir aber gleichzeitig sagen, Himmel nicht ganz so schön wie ein junges, gesundes Leben mit viel Geld. Etwas schlechter ist er, der will ja noch nicht hin.